Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hi, Robert.
Hallo, Sabrina. Wir hören uns ziemlich oft in letzter Zeit wieder, ne?
Das ist gut. Wir haben neulich in unsere Statistiken geschaut und haben gemerkt, ein bisschen eine Flaute war dann im Dezember, weil wir vorproduziert hatten und so stolz auf uns waren, dass wir so fleißig waren. Und dann haben wir uns eine kleine Pause gegönnt. Das haben
die
wir
uns
gemerkt.
Ja auch verdient haben.
Ja.
Das muss man ja auch dazu sagen.
Genau, dieses Jahr überrollen uns ein bisschen die Themen, weil ganz, ganz viele spannende Sachen auf uns zukommen. So auch heute. Kurzer Einwurf, diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis vom Thieme Verlag und gilt als Erweiterung zu dem Artikel Social Media Strategien für Praxen, der in der Ausgabe 4/24 erscheinen wird. Und wir sind heute nicht alleine, wir haben nämlich Swantje Kampe und Jessica Liers zu uns eingeladen, die uns heute über ihren Artikel und Social Media Strategien für Praxen berichten. Und da haben wir sie ein bisschen ins Kreuzfeuer genommen, beziehungsweise nehmen wir sie ins Kreuzfeuer mit verschiedenen Fragen. Aber bevor wir da starten, leite ich einmal zu Robert über.
Ja, super. Eigentlich hättest du gleich einen Übergang machen können.
Ne? Nein!
Nein. Also vielleicht könnt ihr beide, bevor wir thematisch wirklich in die Tiefe gehen, euch mal kurz vorstellen, kurzer Abriss eures Werdegangs, dass die Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
Ja, hi. Erstmal und vielen, vielen Dank für die Einladung und dass wir heute ein bisschen Zeit mit euch verbringen dürfen. Ich bin Jessica Liers. Ich bin seit, jetzt muss ich schnell rechnen, jetzt doch auch schon 15 Jahren Ergotherapeutin und bin seit 8 Jahren Praxisinhaberin. Und Swantje ist bei mir angestellt, um die schon mal mit ins Boot zu nehmen. Und ich habe mich 2020 ziemlich intensiv dem Thema Digitalisierung in der Ergotherapie grundsätzlich gewidmet und bin weiter immer tiefer, gehe ich gerade in dieses Thema, mache meinen Digital Health Manager und da komme ich um das Thema Instagram, Social Media auch einfach irgendwie dann nicht drum rum. Und wir haben seit 2020 oder 2021 dann vielmehr Anfang 2021 halt für uns in der Praxis auch einen Social Media Account.
Ja, dann mache ich weiter. Ich bin Swantje. Ich bin auch seit 2009 Ergotherapeutin, also auch schon eine ganze Weile. Und Jessica hat es eben schon gesagt, ich bin quasi angestellt bei ihr in der Praxis. Wir sind ein interdisziplinäres Therapiezentrum. Und seit 2021 habe ich mich so ein bisschen anderen Themen, anderen Aufgabenbereichen gewidmet. Das hat einfach persönliche und gesundheitliche Gründe gehabt und seitdem auch intensiv mit dem Thema Social Media auseinandergesetzt. Also ich betreue quasi mehrere Accounts und habe mich so nach und nach tiefer und tiefer in das Thema eingearbeitet und bin halt gerade so in der im Ergo-Bereich relativ aktiv und bekommen da viel mit.
Super, vielen Dank für eure Vorstellung. Man muss ja dazu sagen, Jessica Liers war ja, glaube ich, schon mal bei uns. Man hätte sie fast gar nicht mehr vorstellen müssen. Genau, in eurem Artikel geht es ja um Social Media und wie man so einen Account auch als Ergotherapeutin oder als Ergotherapeut befüllen oder füllen kann. Wie wichtig empfindet ihr solche Bereiche, also Social Media, für uns beziehungsweise für unsere Berufsgruppe? Hat das eine Relevanz?
Also ich finde es super wichtig für die Sichtbarkeit unseres Berufes und einfach für mehr Anerkennung und Wertschätzung unserer Berufsgruppen, also aller therapeutischen Berufsgruppen. Also da sehe ich einfach eine Riesenchance und Möglichkeit. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es ein bisschen gegen Therapeuten bzw. Fachkräftemangel wirken kann, weil es vielleicht bekannter wird, die Berufe und was alles so für schöne Dinge mit sich bringt.
Ich glaube auch tatsächlich, gerade in Bezug auf die Sichtbarkeit hat sich ja generell in der Gesellschaft in den letzten Jahren ganz viel gewandelt. Bei uns Menschen, ich weiß nicht, wer von euch dreien jetzt noch irgendeine Zeitung abonniert hat, so zum morgens aus dem Briefkasten holen und durchblättern und also zum Nachrichtenlesen ja, aber ich glaube, viele junge Menschen, die wir jetzt gerne mit offenen Armen bei uns in den Praxen, Kliniken und so weiter empfangen, ich sag mal so die Anfang 20-jährigen Berufsanfänger zum Beispiel, die werden selten noch in eine Zeitung gucken oder in ein Tagesblatt, was lokal ist, um dort irgendwelche Stellenanzeigen durchzusuchen. Und da bietet sich das dann einfach an, irgendwie über die sozialen Medien zu gehen.
Also Chancen seht ihr vor allem eben zum Beispiel bekannt werden, bekannt machen für junge Leute, die vielleicht den Beruf ergreifen wollen, aber auch natürlich im interdisziplinären Team, unter anderen TherapeutInnen vielleicht auch, was man denn so macht in dem jeweiligen Fachbereich. Das kann man ja tatsächlich alles als Chance sehen, aber seht ihr auch Gefahren für den Beruf oder für den Einzelnen, das Social Media bereithält?
Also eine Gefahr sehe ich im Prinzip dann, wenn falsches Wissen präsentiert wird und wir in dem Moment nicht, ja, ich sag mal, wahrheitsgemäß oder authentisch dargestellt werden, sondern sich dann ja viel auch falsches Wissen sehr, sehr schnell an falschen Stellen verbreiten kann. Und das macht das Ganze natürlich so ein bisschen gefährlich, weil es eben nicht über irgendeinen Journalisten oder Redakteur vorgefiltert ist. Und jeder kann überall irgendwie irgendwas posten.
Ja, und Gefahr ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber Social Media bringt natürlich immer mit, dass man sich vergleicht, dass eventuell auch nicht so gut ist für die eigene mentale Gesundheit. Und vielleicht, also das habe ich jetzt so im Therapeutenbereich zwar noch nicht so beobachtet, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch so ein Konkurrenzdenken irgendwie mit sich bringt. So, und das finde ich, sollte man auf jeden Fall eher vermeiden, sondern es soll ja eher also sozial zugehen in den sozialen Medien und eher dazu beitragen, dass man sich quasi vernetzt.
Ich glaube, da gibt es ja mittlerweile jetzt auch diese Einstellung, also auf Instagram zum Beispiel, so wie ich es gesehen habe, dass man das ausschalten kann, dass andere sehen können oder man selber auch, wie viele Likes oder wie viele Herzchen einen Beitrag bekommen hat. Finde ich eigentlich eine gar nicht so schlechte Idee, weil du gerade gesagt hast mit der Vergleichbarkeit, ne? Um sich da irgendwie auch ein bisschen abgrenzen zu können. So, jetzt habe ich mich als Ergotherapeut oder als Ergotherapeutin absolut durchgerungen, so einen Account mir anzulegen. Jetzt möchte ich damit starten, aber jetzt gibt es natürlich sehr, sehr viele Plattformen, relativ viel sogar. Ich glaube mittlerweile auch Instagram hat eine neue Plattform jetzt sogar noch rausgebracht, was ich gesehen habe letztens. Das kostet natürlich auch alles Zeit, das zu bespielen. Viele haben diese Zeit nicht. Sabrina und ich, wir können davon ein Lied singen. Wir möchten ja auf Instagram immer durchstarten mit Performance Skills. Aber das schafft man manchmal auch so für ein paar Tage, oder Sabrina?
Ja, so ein paar
Dann.
Tage und dann hat man auch Content und dann denkt man, boah, nee, der Rest vom Leben stürzt wieder ein.
Obwohl du da schon ein bisschen aktiver bist wie ich, muss man sagen. Also. Dafür nochmal danke. Genau, aber zu meiner Frage zurück. Welche Plattformen haben denn welche Vorteile? Also könnt ihr das einordnen? Und auf welchen Plattformen sollte ich vielleicht als Praxisinhaberin oder Praxisinhaber sichtbar sein?
Genau, also wir sind tatsächlich vom Therapiezentrum aus, also von der Praxis aus, auf Instagram und Facebook und haben das da aber hingekriegt, dass wir eben nicht beide Plattformen parallel irgendwie bespielen müssen, sondern man kann die Konten eben verknüpfen und dann werden die Beiträge gleichzeitig auf beiden Plattformen ausgespielt. Das erleichtert es schon mal, wenn ich jetzt sage, als Praxisinhaber zum Beispiel, ich möchte meine Praxis präsentieren. Ich kann mich auf beiden Social-Media-Kanälen anmelden, muss dann aber nicht Content für beide Kanäle vorbereiten, sondern kann das verknüpfen, sodass ich da schon mal so ein bisschen effizienter bin. Facebook nutzen wir oder nutze ich dann, weil man dort eben Facebook-Ads schalten kann. Das heißt, du kannst dann ja im Prinzip dir Stellenangebote, Stellengesuche und so weiter besser angucken und Stellenangebote eben sehr gezielt über verschiedene Kampagnen ausspielen. Kannst eben sagen, hey, ich suche eine Ergotherapeutin im Umkreis von 80 Kilometern um den und den Standort mit den und den Eigenschaften und kann da schon sehr gezielt und sehr zielorientiert eben Stellengesuche zum Beispiel ausschreiben. Das macht nur Facebook. Instagram kann das zum Beispiel gar nicht. Wobei ich bei Facebook dann wieder einstellen kann, dass die bei Instagram auch angezeigt werden. Also so kann man sie gegenseitig so ein bisschen voneinander profitieren lassen, die Kanäle. Instagram ist halt sehr fotolastig und mehr so Community und viel, also ich glaube vom Altersdurchschnitt würde ich auch eher sagen, die User sind oder die Community ist jünger als auf Facebook, weil Facebook einfach ja auch schon an sich viel älter ist. Und dann würde ich noch LinkedIn mit reinnehmen, wenngleich LinkedIn natürlich schon noch eher attraktiv ist für ja, Reichweite aufbauen oder sich verknüpfen und vernetzen, auch oft eher mit anderen Geschäftsführungen, mit irgendwelchen Projektmanagement, Projektleitungen. Also dann, wenn es tatsächlich so eher in die Geschäftsführerebene geht, würde ich so sagen, um das so einzuordnen.
Es ist gut,
Ja,
dass du das, ja.
ich würde höchstens noch ergänzen, dass man, glaube ich, einfach ein bisschen gucken muss, mit was fühle ich mich wohl, wo treffe ich vielleicht auch Gleichgesinnte, ja, also wo gefällt es mir einfach, womit komme ich auch gut klar. Also ich würde es auch ein bisschen davon abhängig machen.
Ja, natürlich, wenn eine Plattform oder die Bedienung einem so ganz zuwider ist oder man da sich einfach nicht so zu Hause fühlt, dann ist es natürlich auch schwierig, dafür Content zu kreieren. Und ich finde, da habt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal drei vorgeschlagen, die auf jeden Fall der Ergotherapeut, die Ergotherapeutin oder auch Praxen sich gut vornehmen können. Und gerade auch diese Zwischenschaltung zwischen Facebook und Instagram ist natürlich eine feine Sache. Manchmal funktioniert die zumindest bei mir nicht, aber vielleicht einfach auch nur, weil ich gefühlt das Talent habe, das Internet zu löschen. Aber genau. Wir gehen nochmal weiter. In eurem Artikel gebt ihr ja auch zum Beispiel tolle Hinweise darauf, wie man verschiedene Inhalte für Beiträge gestalten kann, ne? Das lohnt sich auf jeden Fall, da einen Blick reinzuwerfen. Gibt es auch Dinge, von denen ihr abraten würdet, sie zu thematisieren?
Also, ich finde es grundsätzlich schwierig. Ich weiß nicht, wie da tatsächlich die rechtliche Grundlage ist, wenn man Klienten zeigt. Also ich sehe das immer mal wieder. Wir machen das gar nicht. Also selbst wenn uns Leute das unterschreiben würden, ja, wäre das was, was ich, ja, was ich eher schwierig finde. So. Also ich finde Fallbeispiele total toll. Darüber kann man super viel machen, aber ich würde es immer versuchen, anders zu verpacken.
Also ich glaube tatsächlich, mit dem Modelvertrag wäre das wahrscheinlich rechtlich sogar machbar. Aber ganz kurzer Einwurf, es gibt tatsächlich einen Instagram-Account, einen Ergotherapeut, ich werde den Namen jetzt hier nicht nennen, der so halb heimlich auch seine Patienten oder Klienten immer gefilmt hat. Also das ist natürlich ohne das Gesicht zu erkennen, aber da ist es natürlich fotorechtlich schon so, wenn ein Angehöriger die Person erkennen würde, dann kann das schon schwierig werden. Also von daher da
Ja.
absolut Abstand von sowas nehmen.
Unangenehm, wenn dann der Bäcker auf einmal sagt, hey du, ich habe dich da gesehen, ich gehe da auch hin oder so. Also das ist ja.
Richtig, richtig.
Also ich glaube, was ich auch schwierig finde oder wo ich auch immer gucken würde, okay, passt der Inhalt, den ich poste, zu dem, was ich auch von meiner oder wie ich meine Praxis präsentieren möchte, ne? Also möchte ich bestimmte Themen überhaupt in meinem Praxisfeed haben oder ist das eher was, was ich mir auf meinem persönlichen Kanal irgendwie austragen kann, ne? Wie wollen wir uns vielleicht gesellschaftspolitisch präsentieren? Ja, nein, mischen wir uns da in irgendwelche Diskussionen ein? Ja, nein. Und ich glaube, da sollte man als Praxisinhaberin echt mal so zwei, dreimal drüber nachdenken und versuchen, so wenig impulsiv wie möglich zu handeln, auch wenn man manchmal gerne würde, aber einfach zu gucken, okay, ja, das kann mir einfach auch in 4 Wochen um die Ohren gehauen werden.
Und da fällt mir gerade noch was ein, das ist mir in letzter Zeit oft aufgefallen. Ich lese ja auch manchmal gerne Kommentare, um einfach so ein bisschen ein Gefühl für manche Themen zu bekommen. Und da haben, glaube ich, manche Personen auch verwechselt zwischen dem Business-Account und zwischen dem privaten Account, die dann Nachrichten geschrieben haben, die so gar nicht nett waren, wo man dann dachte und wo dann auch wahnsinnig viele Kommentare waren, oh, wow, Sie als Unternehmen bringen so eine Message unter einem Tagesschau-Post oder sowas. Also da auf jeden Fall nochmal drauf achten, wenn man sich da Luft machen möchte, dass man es vielleicht nicht mit dem geschäftlichen Account macht. Wie sieht denn das eigentlich auf der rechtlichen Seite aus in Bezug auf zum Beispiel Gesundheitstipps? Muss ich denn dahingehend etwas beachten? Hintergrund meiner Frage war ja, dass jetzt gerade auch viele Influencer viele Supplements beworben haben und da ja auch gerade so ein bisschen geguckt wird, inwiefern das sinnvoll ist. Natürlich sind wir als medizinisch geschultes Personal abzukoppeln von Laien, ja, die da irgendwelche Sachen sagen, aber trotzdem gibt es für uns da auch irgendwelche Grenzen.
Also, ich glaube, die oberste Marke ist tatsächlich auf jeden Fall, dass wir eben kein Heilversprechen abgeben dürfen. Also, wir dürften jetzt nicht irgendwie sagen, wow, kommen Sie siebenmal zu mir und danach laufen Sie wieder dermaßen aufrecht, dass Sie sich den Kopf am Türrahmen stoßen. Das wird halt irgendwie nicht funktionieren. Und man kann dann so Dinge schreiben wie, Therapieziele werden schneller erreicht. Das ist ja dann immer noch, also, ne, ob ich jetzt 8 Einheiten oder 10 Einheiten dafür brauche oder wenn ich merke, okay, das ist etwas, was tatsächlich einen schnelleren Therapiefortschritt macht, das ist ja nun mal auch messbar, dann kann ich sowas sagen, aber ich dürfte nicht sagen, Sie gehen geheilt aus der Praxis oder Sie bräuchten nicht die und die OP, wenn Sie das und das machen, weil das können und dürfen wir ja gar nicht entscheiden. Und da haben wir auch am Ende tatsächlich nicht den oberkrassesten Einfluss. Ja, und das ist echt so das, was man sich immer vornehmen muss, kein Heilversprechen abzugeben.
Okay, dann würde ich mal weiterfahren. Ich finde die nächste Frage tatsächlich sehr spannend, auch sehr angemessen zur gegenwärtigen Zeit irgendwie. Gerade der Social Media Bereich ist ja manchmal gar nicht so sozial, wenn man sich so manche Kommentare anschaut oder auch dann ja, Diskussionen, die da so vonstatten gehen. Es kann ja eben sein, dass gerade im Social Media Bereich der Ton auch mal etwas rauer und nicht allzu rosig ist. Welchen Tipp könnt ihr denn geben, um einen professionellen Umgang mit kritischen oder zum Beispiel auch Hasskommentaren zu zeigen? Also wie können wir damit am besten umgehen?
Also ich finde, oder meine Beobachtung ist, dass es in der Ergo-Bubble oder in der Therapeutenszene, finde ich, relativ harmonisch zugeht. Vielleicht liegt es auch daran, dass es nicht so viele Accounts gibt, die so ganz klar Stellung vielleicht zu manchen Themen beziehen oder so Klartext reden. Also ich glaube, da sind alle immer eher so ein bisschen vorsichtig und vielleicht harmoniebedürftig oder also das ist jetzt so meine Beobachtung. Bei kritischen Kommentaren, die gibt es natürlich schon, finde ich, sollten wir auf jeden Fall immer erstmal gucken, okay, also bevor ich da jetzt irgendwas drauf antworte oder so, überlegen, warum triggert mich das jetzt vielleicht? Also auf welcher Ebene befinden wir uns hier jetzt gerade? Und dann wirklich versuchen, möglichst sachlich zu antworten. Also ich finde, das ist halt einfach die Umgangsform, die wir da irgendwie wählen sollten, da auf einer sachlichen Ebene zu bleiben. Und wenn es halt wirklich Richtung Hasskommentare geht, auf jeden Fall Kommentar löschen, das melden und die Person blockieren. So.
Nee, das würde ich auch sagen. Also zu gucken, okay, und auch welche Bewertung gebe ich jetzt diesem Kommentar, wenn mich das persönlich triggert oder das ist eine persönliche Geschichte, die da jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, dann auch löschen und die Person vielleicht auch einmal anschreiben und sagen, so, pass auf, das ist gerade hier der falsche Ort, dass wir dieses Thema angehen, lasst uns telefonieren oder wie auch immer. Und dann eben, oder wenn es wer Fremdes ist, dann in dem Fall tatsächlich, so wie es Wantje gesagt hat, Kommentar löschen, melden, Personen blockieren, dass da eigentlich gar keine weitere Kontaktaufnahme mehr möglich ist.
Finde es
Also
schön, dass ihr, ja.
man muss dann halt ja auch immer für sich selber abwägen, wie viel Energie will ich jetzt da reinstecken, irgendwie so.
Genau, ich finde es toll, dass ihr diese verschiedenen Wege einfach auch aufgezeigt habt, ne? Es kann ja natürlich, wenn man da zum Beispiel eine Empfehlung gibt oder sowas, natürlich auch kritisch diskutiert werden. Und ich glaube, da kann man auch eine große Stärke drin zeigen und eine Professionalität, wenn man gut drauf eingeht und eben auch verschiedene Sichtweisen darstellt. Ich glaube, da kann man sogar sehr positiv auffallen durch kritische Kommentare, weil man in den guten Diskurs geht. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie ist derjenige, mit dem ich da schriftlich diskutiere, eingestellt? Kommt da auch was Gewinnbringendes bei raus, die Leser dann auch verfolgen können? Oder ist das auf einer Art und Weise, wo man das vielleicht gar nicht machen kann? Und es kostet natürlich auch Zeit, ne? Es ist ja nicht einfach irgendwas hingeschrieben oder sonst was, sondern man macht sich ja dann auch bewusst Gedanken. Und da, wenn man dann einen Post verfasst, wo man vielleicht schon abwägen kann, okay, das könnte diese Kritiken sein, dass man sich vielleicht auch schon darauf vorbereitet, wie kann ich denn da konstruktiv auch gegen antworten? Das finde ich super, dass ihr das nochmal so aufgezeigt habt. Schließen wir den Kreis nochmal zu den ersten Fragen. Social Media ist ja an sich eigentlich eine wunderbare Plattform, eben um auch die Ergo nochmal präsenter zu machen, um aus dieser Schattenexistenz so ein bisschen herauszutreten und zu zeigen, wie wundervoll die Ergo eigentlich ist. Und viele nutzten es ja auch schon, um die Ergotherapie darzustellen. Jedoch die betätigungszentrierte Ergotherapie darzustellen, ist schon schwieriger. Ich habe es neulich mit einer Freundin von gehabt, die hat gesagt, boah, wenn mich manche filmen würden in der Therapie oder so ein Foto machen würden in der Therapie, würden sie sagen, Alter, da machst du das, was eine Psychologin macht, da machst du das, was der Physiotherapeut macht. Ne? Es ist wahnsinnig schwierig, die betätigungszentrierte Ergotherapie oder diesen Prozess darzustellen. Könnt ihr Tipps geben, wie man sie auf Social Media präsentieren könnte und worauf man vielleicht auch in Abgrenzung achten sollte?
Ich glaube, das ist in den letzten Wochen so ein bisschen Swantjes und mein Spezialthema geworden, dass wir halt super aufmerksam da geworden sind. Wie stellen wir unseren Beruf oder die Kernelemente unseres Berufes letztendlich in Bild und Sprache dar? Und das, was du gerade schon gesagt hast, Sabrina, ist natürlich so. Also, wir hatten im Juni im letzten Jahr einen Fischer bei uns in Paderborn für einen Powerful Practice Kurs und die sagt halt ganz klar, ihr dürft das ja alles sein, wenn ihr euch dessen bewusst seid. Ne? Wir dürft mal funktionell arbeiten. Natürlich, das geht gar nicht immer. Oder wir dürfen auch unsere psychotherapeutischen, in Anführungsstrichen, Anteile haben. Gerade wenn wir wissen, die Leute können gerade nicht anders versorgt werden und so weiter. Wir müssen uns nur dessen bewusst sein. Und ich glaube, auch wenn wir das im Internet oder in den sozialen Medien so präsentieren, dass wir das einfach dann dazu schreiben und ganz klar sagen, hey, auf diesem Foto seht ihr mich, wie ich du arbeite, zum Beispiel. Dass dann auch ganz klar ist, dass das in diesem Setting oder in diesem Therapieelement aus dem Therapieprozess gerade zum Beispiel erforderlich war, dass man das dann einfach erklärt, warum arbeite ich jetzt gerade vielleicht als Handtherapeut auch mal mit der Therapieknete und arbeite funktionell 3, 4 Einheiten, weil das Ziel ist so und so und dazu gehört es, dass ich eben die und die Intervention oder Maßnahme durchführe. Und wenn ich das so ganz transparent mache, dann funktioniert das auch nicht klassisch betätigungszentriert, das irgendwie darzustellen. Ich glaube, dass wenn man dann diesen Nebensatz hat, ich mache das jetzt gerade, weil, dann ist das so ein bisschen wie in unseren Sichtstunden damals, wenn man es gut begründet, dann geht das schon durch. Und das auf jeden Fall, also ich glaube, dann wird schon vieles einfach viel klarer. Und ansonsten glaube ich, ist das, ja, und Grafik und so ist einfach Swantjes Steckenpferd. Da muss Swantje was zu sagen noch.
Ja, also ich würde eher noch kurz dazu ergänzen. Also manche Betätigung oder betätigungszentrierte Ergotherapie kann man ja schon auch fotografisch festhalten. Und ich finde es manchmal schade, dass das noch nicht mehr gemacht wird, weil, also ist jetzt auch für alle Zuhörenden so Merksatz, kann man sich auf jeden Fall merken, guter Content, der gut ankommt, weckt immer Emotionen. Und das ist eigentlich so ein Muss. Und ich finde, betätigungszentrierte Ergotherapie, wenn man das irgendwie bildlich darstellt, weckt ja viel mehr Emotionen als ein funktionelles Training oder eine funktionelle Therapiesituation. Und bringt ja auch berufsfremden Personen viel mehr das nahe, was wir eigentlich tun. So. Also deswegen nochmal, traut euch da auch mehr davon zu zeigen. Und ansonsten, wenn man jetzt als Zielgruppe eher hat, dass man andere Therapeuten erreichen möchte, dann kann man natürlich auch toll irgendwelche Modelle vorstellen und so ein bisschen halt diese unseren theoretischen Hintergrund quasi sichtbar machen durch Grafiken. Wenn man dafür kein Talent hat, kann man es auch auf ein Blatt Papier malen und das dabei filmen oder ein Foto von machen. Und ja, und das, was Jessica halt eben auch schon gesagt hat, finde ich total wichtig, immer dieses Begründen. Also, dass wir halt immer diesen Bezug zur Betätigung kreieren. Und warum nicht ein Foto von einer funktionellen Übung zeigen? Und danach die Hand danach besser eine Tasse greifen kann oder ein Hemd zuknöpft. So. Oder auch nochmal in einem anderen Kontext so eine Lagerung im Rollstuhl zum Beispiel erklären, wie das geht oder die Theorie dahinter erklären und dann sagen, okay, und danach war die Essenssituation besser und so. Und ich glaube, gerade so für im pädiatriespezifischen Bereich, ich glaube, der hat sehr viel Potenzial, auch berufsfremde Personengruppen zu erreichen, also auch PädagogInnen und ErzieherInnen und Eltern natürlich. Ja, und sich dessen nochmal bewusst zu sein, was will ich eigentlich zeigen über meinen Beruf.
Super, vielen Dank. Das heißt, wir halten fest, Essenz ist, dass wir versuchen, wirklich den Prozess dann auch von vorne bis hinten darzustellen und nochmal klarzumachen, gerade im Sinne der Top-Down-Denkweise, dass auch ein funktionelles Training absolut legitim ist, auch in einer betätigungszentrierten Ergotherapie. Da muss man ja immer unterscheiden, das haben wir ja schon öfters thematisiert, Sabrina. Funktionelles Training heißt ja nicht Funktionsorientiertheit, ne, sondern.
Richtig, sondern kann eine sehr wertvolle Intervention und Maßnahme sein.
So ist es. Super. Wir würden gleich mal zur letzten Frage gleich schon kommen. Diese Frage hat nicht unbedingt etwas mit, ja, mit der Fachlichkeit heute zu tun, sondern ihr könnt sie beantworten, wie ihr es gern möchtet. Wer hat euch denn auf eurem bisherigen Weg inspiriert oder wer tut es vielleicht immer noch? Wir müssen dann ein bisschen vergleichen, Sabrina, was Jessica bei dem ersten Mal gesagt hat. Ob da irgendwas
Vielleicht weiß sie
dazugekommen
das nicht
ist.
mehr. Ja, weiß mir das nochmal an. So, wer mag anfangen?
Also, ich habe vorher schon über die Frage nachgedacht. Ist mir super schwer gefallen. Und weil ich tatsächlich, keine Ahnung, also jeden Tag inspiriert mich irgendwas und irgendwer. Und deswegen konnte ich das überhaupt nicht so festmachen an einer konkreten Person. Ich würde es jetzt einfach, weil wir jetzt heute auch im Doppel hier sind und weil wir, glaube ich, einfach ein gutes Team sind und uns, glaube ich, immer gegenseitig inspirieren, würde ich jetzt einfach Jessica sagen, weil ja, wir ergänzen uns einfach gut und wenn man uns mal zusammen erlebt, dann springt die Energie, glaube ich, über.
Oh, schön.
Vielen Dank. Ja, ich finde es so, ich kann es auch tatsächlich nicht an so einem, an einer Person gerade tatsächlich oder überhaupt festmachen. Ich glaube, was mich gerade sehr inspiriert, sind dann eher immer so Themen oder eher so Topics irgendwie auf eine Art. Und Svante und ich haben zusammen auch eine Weiterbildung gemacht zum New Work Coach. Und das ist ja tatsächlich sehr, dass man dort mal so völlig, also in verschiedenen Phasen ja auch völlig kreativ denkt und mal echt so aus seiner Bubble heraustreten muss. Und ich finde, das eröffnet dann erstmal ganz viele Horizonte. Und das inspiriert dann einfach nochmal zu sagen, okay, ich lese mal noch das Buch oder den Artikel oder den einen oder anderen Newsletter und ja, zieht dann gerade das raus, was man denkt, so, wow, okay, ja, cool, ja, wo man so drüber stolpert irgendwie im positiven Sinne. Und das finde ich immer super inspirierend, da auch nochmal immer über diese Ergo-Szene hinaus das Auge aufzumachen und die Ohren und da einfach nochmal zu gucken, okay, was können wir ja davon für uns mitnehmen?
Schön. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr uns inspiriert habt, dass ihr uns nochmal ein paar Infos gegeben habt. Ich glaube, die Folge wird sehr gerne gehört werden und auch der Artikel, den fand ich wirklich sehr schön zu lesen. Der gibt nochmal so ein bisschen Anhaltspunkte. Und wie gesagt, danke, dass ihr eure Erfahrung mit uns geteilt habt und mit den Hörenden. Falls ihr, liebe Hörenden, jetzt noch Fragen habt, dann könnt ihr die uns gerne stellen unter info@performance-skills.de. Natürlich sind wir auch auf Social Media für euch erreichbar, wie ihr mittlerweile merkt. Sind da sehr hinterher, alles zu beantworten, was wir können. Und auch Fragen, die ihr an Jessie oder an Svante habt, könnt ihr gerne an uns stellen oder ihr findet die zwei sowieso auf ihren Instagram-Accounts. Und falls ihr euch da noch eine Folge zum Beispiel zu New Work von den beiden wünscht, dann könnt ihr uns das gerne auch schreiben. Dann laden wir die beiden auch bestimmt wieder ein. Und sie kommen vielleicht auch wieder, wenn sie es schön fanden.
Super. Von meiner Seite auch aus nochmal danke beide, dass ihr heute bei uns da wart und uns ein bisschen ja, Einblick in diese Thematik gebracht habt. Ich glaube, das ist eine Thematik, die uns noch perspektivisch einfach beschäftigen wird, sogar zunehmen wird wahrscheinlich. Und wie du ja, Jessica, vorhin schon gesagt hast, die typische Tageszeitung, im Übrigen, ich habe eine, ist natürlich nicht mehr so gang und gäbe, ne? Und deswegen natürlich läuft einfach viel, viel über Social Media. Also vielen Dank nochmal von meiner Seite. Und ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich würde sagen, dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, passt auf euch auf und bis dann. Ciao, ciao.
Performance Skills, der Podcast.